Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Wenn ich das jetzt anschaue, dann hat eben die FDA die Fernmeldedienstanbieter. Sie haben aber schon gesagt, da gibt es viele kleine. Für das gibt es nach meinem Verständnis dann noch die FDA mit reduzierten Überwachungspflichten. Und bei der AAKD hat man ein Gegenteil. Es gibt einfach die AAKD und dann gibt es noch die mit weitergehenden Überwachungspflichten.
Genau. Das ist ein bisschen das Problem von der heutigen Verordnung, die heute in Kraft ist. Wir haben ja ein Embargo draufgestellt über die Upgrades von AKDs mit weitergehenden Pflichten, eben in Erwartung von der aktuellen Revision, dass die in Kraft tritt. Weil die aktuellen gesetzlichen Grundlagen sehen ja vor, dass ein AKD mit weitergehenden Pflichten kann eingestuft werden. Also jetzt zwei Arten von weitergehenden Pflichten. Es hat weitergehende Auskunftspflichten. Das ist, wenn man mindestens 100 Auskunftsgesuche pro Jahr bekommen hat oder 5'000 Teilnehmer hat oder einen Umsatz von 100 Millionen. Und das Zweite ist die erweiterte Überwachungspflichten, wenn man 10 Überwachungsaufträge bekommt zu 10 verschiedenen Überwachungszielen. Und, oder eben auch das mit einem 5'000 Teilnehmer und 100'000 Franken Umsatz. Was natürlich relativ heftig ist, insofern, dass wenn wir jetzt zum Beispiel gerade so eine ganz kleine AKD wäre, wo nicht einmal 5'000 Teilnehmer hat und weit von 100 Millionen Umsatz, aber er hat das Pech, dass er die falsche Kundschaft hat und dann hat er 10 Aufträge kassiert zu 10 verschiedenen Überwachungszielen, dann hat er direkt die vollen Pflichten. Und um das verhältnismäßiger zu gestalten, auch unternehmensfreundlicher, fällt das in der neuen Verordnung weg. Und das mit den 5'000 Teilnehmern wird auf 1 Million Teilnehmer aufgeschraubt, das soll ich berichten.
Sie haben es jetzt erwähnt, wir können auch gerne direkt zu dem Thema gehen, Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, die soll eben revidiert werden. Da ist ja kürzlich Vernehmlassung abgeschlossen worden, haben die Vernehmlassungsantworten veröffentlicht worden und da hat es nach meiner Wahrnehmung ganz viel Kritik gegeben an dieser Revision. Ich zitiere beispielhaft die bekannte Journalistin Adrienne Fichter der Republik. Dort ist der Titel, die Schweiz ist drauf und dran, autoritäre Überwachungsstaaten zu kopieren. Oder auch, international löse sich die revidierte Verordnung fast nur mit den drakonischen Internetgesetzen von Russland, China und dem Iran vergleichen, wo Real-Name-Pflicht oder eine Handynummer für E-Mail-Hosting alle Art von digitalen Dienstleistungen verlangen. In China zum Beispiel muss man sich da entsprechend registrieren, wenn man zum Beispiel WeChat will nutzen. Und das ist so die Tonalität von viel Kritik, wo man liest. Kritik richtet sich jetzt natürlich gegen die Revision von dieser Verordnung. Das kommt formell vom Bundesrat. Aber Sie als Dienstüpf sind ja mittendrin, weil Sie müssen die Verordnung ja dann umsetzen.
Genau. Also, ist klar, ich muss gerade im Voraus schicken. Wir sind in einem Rechtsstaat. Also, im Vergleich mit einem Rechtsstaat wie die Schweiz, mit China oder mit Russland, das, ich will nicht gerade sagen, dass es lachhaft ist, aber es geht ein bisschen trifft. Das sind einfach Argumente, die man definitiv nicht ernst nehmen kann. Aber der Vergleich von dieser Verordnung gegenüber den Gesetzen oder beziehungsweise Nicht-Gesetzen, die herrschen in Staaten, die keine Rechtsstaaten sind, das ist, da gibt es eine Kluft, die einfach riesig ist. Weil eben genau in der Schweiz wird alles sehr genau beschrieben, was soll gemacht werden. Und in diesen Staaten eigentlich nicht. Nennen Sie zum Beispiel schon nur einen Staat wie die USA. Dort ist es ja so, dass zuerst mal Daten gesammelt werden und dann entscheidet schlussendlich dann das Gericht, ob die Daten verwendet werden oder nicht. Und bei uns ist das Gegenteil. Es entscheidet im Voraus das Gericht, welche Daten das können gesammelt werden und welche nicht. Und das Gesetz schreibt genau vor, was möglich ist und was nicht. Und Kritik, dass die Kritik haben, das verstehe ich. Und das ist auch wichtig. Ich möchte es eigentlich auch nicht missen, dass zu Themen wie Überwachung die Leute hellhörig werden. Weil es betrifft uns alle. Es ist etwas, wo jedem nachgeht. Und also, wer gehört schon das Wort Überwachung geben? Ja, da geht ja bei jedem Land für sich die Warnglocke los, denke ich. Also von dem her, die Inputs, die gebracht worden sind, gewisse, die sind sehr, sehr interessant, auch für uns. Und dann gibt es natürlich auch solche, die mehr eine Angst widerspiegeln als die Realität, die dann tatsächlich wird passieren mit dieser Revision. Dazu gehören auch tatsächlich ganz viele Statements, die im Rahmen von dieser Vernehmlassung dann auch geliefert worden sind, wo man sieht, sie reden ein bisschen am Thema vorbei. Es ist verständlich, weil das ganze Geflecht ist sehr komplex. und nicht furchtbar einfach verständlich für den Laien. Aus dem Grund haben wir natürlich auch Interesse, dass das so bekannt und so debattiert wird wie nur irgendwie möglich. Also aus dieser Kritik werden wir stärker und präsenter und können auch daraus lernen, ganz klar.
Mit dieser Kritik und auch dieser Diskussion höre ich häufig die Frage, wieso braucht es überhaupt etwas Neues? Können die Behörden nicht schon einfach alles machen, was sie wollen? Wieso muss man da schon wieder auch revidieren? Wieso will man da neue Möglichkeiten schaffen? Haben Sie da eine Antwort darauf, Frau Biberstein?
Ja, es werden keine neuen Möglichkeiten geschaffen. Das ist eben einer der absoluten Missverständnishauptpunkte bei dieser Revision. Die Kompetenz, die vom Gesetz gegeben wird, die wird nicht erweitert. Die bleibt genau gleich vorher und nachher. Das, was sich ändert, grundsätzlich, ist die Änderung von der Hochstufung der AKDs, dass wir in dieser Verordnung das mit diesen 10 Überwachungsmassnahmen und diesen 100 Auskunftsgesuchen gestrichen haben. Also das ist verhältnismäßiger. Und das Zweite, was wahrscheinlich ein bisschen Angst macht, ist die Einführung von einer Zwischenstufe mit reduzierten Pflichten, AKDs mit reduzierten Pflichten. Und dann müsstet ihr in der Lage sein, ihre Nutzer mit geeigneten Mitteln zu identifizieren. Aber geeignete Mittel nach wie vor sind dann nicht Identitätspapier oder Identitätskarte, sondern das müsste dann eigentlich mit dem AKD selber auch noch angeschaut werden. Weil das kann nicht final bestimmt werden in einer Verordnung, weil es gibt so viele verschiedene Muster von AKD, oder? Wo könnte die Frage kommen? Aber nach wie vor, die wenigsten werden auch betroffen sein und die wenigsten werden auch von uns gehören.
Aber wenn man sagt, Nutzerinnen und Nutzer mit angemessenen Mitteln identifizieren, dann wäre das jetzt aus meiner Nutzersicht schon ein Unterschied. Also bis jetzt muss der Anbieter mich nicht identifizieren und in Zukunft müsste das dann allenfalls.
Er muss sich nicht als Martin Steiger identifizieren, aber er muss die Möglichkeit haben, eine Information zu liefern, die könnte zu ihrer Identifikation führen. Richtig. Ziel ist nicht, dass man irgendjemanden überwacht oder dass man jetzt, nehmen wir jetzt mal an, sie sicher nicht, hoffentlich für mich auch nicht, aber vergessen wir nie, dass das im Kontext ist von schweren Straftaten. Es geht darum, unter anderem, wenn Verbrechen über Internet begangen werden, Verbrechen, also nicht der Herr Steiger, sondern das Verbrechen, dass die Person nicht kann anonym handeln und dass man die kann herausfinden, wenn dem notwendig ist. Aber es geht gezielt nur gegen einzelne Personen und nicht gegen irgendwie eine grosse Mehrheit der Nutzer.
Also zuerst mal vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir da ständig schenken. Ich hoffe, ich verdiene das in verschiedenen Funktionen. Das Thema von der Identifikation, das erinnert mich bis zu einem gewissen Punkt an Artikel 22 im heutigen BÜV. Und das ist eigentlich, sage ich, aus Sicht der Strafverfolgung oder auch aus Sicht der Opfer von Straftaten ein sehr interessanter Artikel, weil gemäss dem Artikel müssen Anbieter von Fernmeldediensten mal grundsätzlich, die müssen eigentlich bei allen Straftaten, die über das Internet begangen worden sind, Auskunft liefern, also Angaben liefern, die Identifikation von der Täterschaft ermöglichen. Ist da ein kleines Vorbild für das Ganze, dass man einfach sagt, es sind nicht mehr nur Fernmeldedienstanbieter, sondern auch bestimmte AAKD?
Also grundsätzlich ist schon die Möglichkeit, einen Teil oder alle Pflichten, die einem FDA vom BÜV verlegt werden, den AKDs zu verlegen, ist ein Bestandteil vom BÜV. Das ist schon in der Version 2018 und 2019 mit der Revision vom Fernmeldegesetz ist das ganz klar. So ganz klar in Trennung vor Anlehnung zum Fernmeldegesetz dann auch umgesetzt wurde. Also die Möglichkeit, die Delegation am Bundesrat, die besteht und auch der Wille vom Parlament ist diesbezüglich besteht. Und Kommunikationsanbieter, ich habe vorhin geredet von Kleinstprovider, die FDA sind, die Pflichten haben bezüglich der Registrierung von ihren Kunden, auch aus einer gewissen Verhältnismäßigkeit heraus werden die Pflichten auf ähnlich grosse Strukturen seitens AKDs auch verlegt. Und das auch, um zu vermeiden, dass dann die kleinen AKDs dann plötzlich zum Kriminalitätstourismus werden.
Haben Sie eine Idee von der Grössenordnung? Also wenn man jetzt die neue Einstufung hat, AKD mit minimalen Pflichten, reduzierten Pflichten, vollen Pflichten, haben Sie da eine Idee von der Grössenordnung? Wer denn, oder wie viele Unternehmen, wo würden darunter fallen?
Ich kann Ihnen keine Zahl sagen, aber es werden sehr wenige sein. Schauen Sie sich nur die Statistik an. Wenn Sie die Statistik anschauen, sehen Sie, wie viel das auf die grossen Fernmeldedienstanbieterinnen ausfallen. Das ist der riesen Löwenanteil von der Fernmeldeüberwachung. Und der ganzen kleinen Rest betrifft andere. Also wenn Sie jetzt von einer AKD reden, dann sind darunter jetzt aktuell nicht sehr viele. Also es ist die Möglichkeit, dass es da viele betrifft, ist eben relativ viel.
Also nach meinem Verständnis sagen Sie jetzt eigentlich, die meisten AKD werden AKD mit minimalen Pflichten, weil einfach viel nicht an den Grenzwert von 5'000 Teilnehmer da ankommen und schon gar nicht an den Grenzwert von 1 Million von Teilnehmenden.
Also die neue Verordnung geht ja von dieser Fiktion aus. Im Gegensatz zu den FDAs, bei einer FDA geht ja die Verordnung davon, also schon die heutige, aber auch die aktuell in Revision ist, geht davon aus, dass ein FDA gerade mal von Anfang volle Pflicht hat und muss, falls sie kleinere Pflicht hat, muss downgraded werden. Bei der AKD ist es gerade umgekehrt. Geht die Verordnung von Fiktion aus, dass jede AKD grundsätzlich eine ist mit minimalen Pflichten.
Und dann umgestuft wird oder upgraded, wie Sie glaube ich sagen.
Genau.
Wenn ich jetzt auf die Grenzwerte anschaue, dann müssen wir aber schon davon ausgehen, dass bekannte Anbieter, eben vor allem die immer bei der gleichen Proton Threema, die könnten dann natürlich mehr Pflicht bekommen, als sie heute haben.
Also, ich kann es anders sagen, wenn jetzt die Verordnung nicht durchkommen bzw. versenkt wird werden, dann kommt die heutige Rechtsgrundlage zum Ziel. Und dann fallen die ganz klar unter Anbieterinnen mit der weiteren Auskunfts- und Überwachungspflicht. Also, das wird dann, der Upgrade wird dann sofort ziehen. Der, was es heute schon gibt, wo wir das Embargo draufgelegt haben, in Erwartung von der laufenden Revision.
Das heisst, die Anbieter sind eigentlich aus ihrer Sicht in einer unangenehmen Situation, dass entweder mit der bestehenden Verordnung werden sie upgraded auf AAKD mit erweiterten Pflichten oder mit der neuen Verordnung sind sie AAKD voraussichtlich mit vollen Pflichten.
Was eigentlich synonym ist.
Ich bin nicht sicher, ob das allen bewusst ist, was wir diskutieren, oder Biberstein.
Ich bin absolut sicher, dass es sehr vielen nicht bewusst ist. Ich habe es ja gemerkt, in der Diskussion, die geführt wird, dass der Punkt, dass der Punkt wie nicht klar ist, dass es die Pflichten heute schon gibt. Allerdings, eben, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, heute könnten die vollen Pflichten auch ganz kleine treffen, was unmöglich ist in Zukunft. Also in Zukunft, mit der revidierten Verordnung.
Was mich bei dem ganzen Thema noch beschäftigt ist, was müssen die FDA und vor allem die AKD selber machen? Also was haben sie für Pflichten, je nach Einstufung, egal jetzt heutige rechtliche Grundlage, allfällige künftige rechtliche Grundlage und was Behörden selber können machen und auch tatsächlich machen? Ich frage, weil sie eine gesetzliche Grundlage an verschiedenen Orten drin hat, dass die AKD zum Beispiel Zugang gewähren müssen. Also, dass es nicht Sachen gibt, wo die AKD vielleicht selber liefern müssen, Auskunft, oder wo sie bei Überwachungsmassnahmen selber Hand bieten müssen, sondern sie müssen auch den Zugang gewähren. Wie bedeutsam ist das?
Also, das ist hauptsächlich entstanden aus Verhältnismäßigkeitsgründen. Weil Mitwirkungspflichtig, das ist der Ausdruck, wo die rechtlichen Grundlagen festhalten, Mitwirkungspflichtig ist grundlegend jeder. Das heisst, wenn es jetzt eine Überwachung würde geben, einem Kleinstprovider, 150'000 Franken Jahresumsatz und so weiter, dann hat der eigentlich null Überwachungspflichten. Aber die einzige Pflicht, die er dann hat, ist dann, im Dienst Überwachung, Post und Fernmeldeverkehr Zugang zu erlauben zu seiner Infrastruktur, um einen sogenannten Special Case einzurichten. Das ist, dass wir selber die Installation machen, die dann die Überwachung ermöglichen würde.
Und zudem sind Sie als Dienststüpfe in der Lage?
Ja.
Da führen Sie aber keine Statistik, wenn ich das richtig sehe.
Das sind ja eigentlich standardisierte Überwachungsaufträge. Wohlgemerkt, das sind normale Überwachungsaufträge, aber treffen auch kleinere Provider. Also es wird nicht aufgezählt, es hat so und so viele Special Cases gehabt. Nein.
Okay, also das heisst, beim Ergebnis ist das gar nicht unbedingt sichtbar, weil das Ergebnis das gleiche ist. Einfach Sie machen es selber und nicht zum Beispiel der AAKD liefert Ihnen die Daten direkt.
Genau. Aber die Überwachung bleibt immer die gleiche. Es ist immer die gleiche, mit den gleichen Standards, mit den gleichen Daten und so weiter und so fort. Und das nach wie vor, wie Sie sehen, so Special Cases betreffen dann kleine Provider und eben AKDs. Und die sind ja, wie ich zuvor erwähnt habe, in der Statistik relativ tief unten.
Eröffnet aber, wenn man sich überlegt, zumindest theoretisch noch interessante Möglichkeiten. Also wenn Sie quasi selber können andocken an der Kommunikation und nicht den Umweg gehen über den Anbieter.
Nein, das eröffnet nicht unbedingt interessante Möglichkeiten. Das erlaubt einem Anbieter, der nicht selber verpflichtet ist, die Investitionen zu tätigen, dass er eben die Investitionen nicht muss tätigen, wenn er nicht verpflichtet ist. Ich weiß nicht, wie ich mich da klar ausgedrückt habe. Es ist wirklich, anstatt dass der Kleinstprovider selber muss die Investitionen machen, dass er in der Lage ist, die Überwachungsmassnahmen auszuführen, kommt der Dienstüberwachung Post und Fernmeldeverkehr und übernimmt das für ihn.
Also ich glaube, das überzeugt mich jetzt aus Sicht der Anbieter. Jetzt aber aus Sicht von einer Nutzerin oder von einem Nutzer stelle ich mir dann vielleicht vor, okay, dann tun sie an entscheidender Stelle mal einfach mitlesen. Oder? Also zum Beispiel, es gibt viele Anbieter, die versprechen, ja, bei uns sind Daten, wenn sie bei uns gespeichert sind, sind sie end-to-end verschlüsselt. Da können wir nichts rausgeben. Aber an der Schnittstelle zum Internet zum Beispiel, von einem Anbieter, dann ist es häufig so, dass die Daten ja dann nicht verschlüsselt sind, weil die zuerst am Münd verschlüsselt werden. Also man hat jetzt so einen Moment, wo die Daten im Klartext durchfließen und dort wäre technisch aus meiner Sicht denkbar, dass man mitliest.
Nein, das ist eben das. Sehr wichtig als versteht, End-zu-End-Verschlüsselung wird nicht angelenkt. Weil dann zu End-Verschlüsselung, wenn ich jetzt von einem Provider würde reden, der das anbietet, der bietet ja eine Open-Source-Software an, wo der Inhalt tut verschlüsselt zwischen den Geräten. Also wenn ich jetzt mit Ihnen würde kommunizieren über eine App, wo End-to-End verschlüsselt, dann ist die Kommunikation verschlüsselt zwischen meinem Gerät und Ihrem Gerät. Sie lesen meine Kommunikation mit meinem öffentlichen Schlüssel, wo ich es verschlüssel mit meinem privaten Schlüssel und umgekehrt, ich lese Ihre Kommunikation mit Ihrem öffentlichen Schlüssel, wo Sie verschlüsseln mit Ihrem privaten Schlüssel. Der Provider oder die Applikation, die dazwischen steckt, selbst wenn Sie wetten, Sie könnten das nicht einsehen. Es ist End-to-End verschlüsselt. Die einzige Möglichkeit, die es dann gäbe, die Daten im Klartext zu sehen, wäre mit der Software, die Sie vorhin erwähnt haben.
Jetzt nicht ganz sicher, aber vom Gleichen redet. Redet Sie jetzt noch von der heutigen Rechtslage mit dem Zugang, den man Ihnen gewähren muss? Oder redet Sie schon auch von einer umstrittenen Bestimmung in der revidierten Verordnung, die heisst Entfernung von Verschlüsselungen oder von beidem?
Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Das mit dem Zugang, das gibt es bereits heute und das wird es auch in Zukunft geben. Die Entfernung von der Verschlüsselung ist nur die Entfernung von einer Transportverschlüsselung, und zwar eine eigens angebrachte. Also das betrifft nicht die End-zu-End-Verschlüsselung, wohlgemerkt. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ihnen kommunizieren und anstatt den End-zu-End-Verschlüsselung von meinem Gerät zu Ihrem Gerät geht, der Provider in der Mitte eine selber angebrachte, selber produzierte Verschlüsselung drauf tut. Dann, falls es eine Überwachung gibt auf eine ganz bestimmte Person oder einen ganz bestimmten Anschluss, dann muss für den Anschluss und nur für den Anschluss die Verschlüsselung entfernt werden. Und zwar die eigens angebrachte. Und nach wie vor betrifft nicht dann die Verschlüsselung.
Ich weiss nicht, wie überzeugend das ist, wenn ich ehrlich bin, Herr Biberstein.
Ich kann Ihnen das ich muss Ihnen das wirklich erklären, denn das ist abartig wichtig. End-zu-End-Verschlüsselung, und das haben wir überall gesagt, und es steht auch überall, die wird nicht angelenkt. Die wird nicht angelenkt. Also, Sie haben vorhin zum Beispiel von Trima geredet. Trima hat eine End-zu-End-Verschlüsselung.
Genau.
Das heisst, selbst wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal eine Chance, würde ein Special Case geben bei Trima. Trima hat gar nicht den Inhalt von Kommunikation. Sie hat ihn nicht, sie hat einen Verschlüssel, es sind Nuller und Einer. Die sind verschlüsselt zwischen den Endgeräten. Allerdings, wenn ein Provider selber, also nicht End-zu-End mit Open-Source-Software, die zwischen den Endgeräten funktioniert, selber eine Transportverschlüsselung auf die Kommunikation drauf tut, dann muss er im Rahmen von einer Überwachung und nur im Rahmen von einer Überwachung entfernen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da wollte ich auch sehr präzise sein. Das heisst, wenn ich Sie überzeugt habe, dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
Also ein Beispiel, wo das müsste entfernt werden, wäre nach meinem Verständnis in dem Fall Transportverschlüsselung von einem E-Mail-Provider zu anderer E-Mail-Infrastruktur, zu fremden E-Mail-Servern.
Im Rahmen von einer Überwachung von einem Anschluss. Also er muss nicht alles entfernen, sondern nur, wenn es eine Überwachung gibt. Also ich nehme wieder das Beispiel Jean-Louis Biberstein. Ich habe einen Account bei dem E-Mail-Provider, der selber eine Transportverschlüsselung drauf tut. Ich werde stark verdächtig von einer schweren Straftat und es wird schlussendlich eine Überwachung auf mich angeordnet und auch genehmigt. Dann wird mein Mail-Account, für mein E-Mail-Account, muss die Transportverschlüsselung, insofern sie vom Provider selber überlegt worden ist, entfernt.
Okay, aber das kann jetzt ja Verbindungen betreffen, wo noch Daten von ganz vielen anderen E-Mail-Konten drüber laufen. Oder nehmen wir zum Beispiel einen Schweizer E-Mail-Provider, der schickt da ganz viele E-Mails und empfängt ganz viele E-Mails, zum Beispiel von Google, von Gmail. Mhm. Also dort wären ja dann potenziell ganz viele andere Nutzerinnen und Nutzer betroffen. Und dann wäre es halt für den Schweizer Provider vielleicht noch naheliegend, dass er nicht die Verschlüsselung entfernt, sondern, weil er die Verschlüsselung anbringt, er die Daten im Klartext hat, dass er ihnen einfach die E-Mail-Kommunikation einfach direkt zur Verfügung stellt, weil er das ja eh kann.
Noch eines, es ist extrem wichtig, dass verschlüsselt wird. Es ist wirklich ein Muss, dass verschlüsselt wird. Auch wenn er mit anderen Mail-Provider Austausch hat, das betrifft nur seine eigens angebrachten Verschlüsse. Die, die er on the top drauf tut. Nur die.
Ich glaube, Herr Biberstein, das ist ein Thema, das wir bei Gelegenheit vertiefen müssen, vor allem wenn die neue Verordnung kommen sollte. Sie haben ja heute ausführlich Zeit geschenkt, Auskunft erteilt. Wir sind da ein bisschen ins spannende Gespräch gekommen, für mich sehr aufschlussreich. Ich will Sie darum für heute nicht länger beanspruchen, nur noch eine Frage stellen zum Schluss und dann können wir da gerne heute abschliessen. Aber von der Frage her und so würde ich mich sicher über eine Fortsetzung freuen, vielleicht auch aufgrund von Rückmeldungen aus dem Publikum. Die letzte Frage für mich ist noch, auch jetzt, wir verwenden da einen amerikanischen Dienst im Moment kommunizieren, der ist end-to-end verschlüsselt. Ist das so aus Sicht von der Schweizer Behörde vom Dienst TÜV? Sie können ja nur helfen, auf Daten in der Schweiz zuzugreifen. Wie ist das so von der gleich langen Spiess etc.? Also so wie wir jetzt kommunizieren, da können Sie ja einer Behörde, die anklopft, gar nicht davon aus, nicht weiterhelfen.
Das ist natürlich der Grundsatz von Territorialität vom Recht. Wir können nicht eine Amtshandlung machen auf fremdem Boden. Das heisst im Klartext, wenn ein ausländischer Provider Dienst anbietet, dann können wir ihm nicht irgendwelche rechtliche Auflagen auflegen, wenn ich dem so was sage. Allerdings, und das ist auch eine zukünftige mögliche Evolution, dass schlussendlich rechtlich ein Anbieter, der in der Schweiz tut, Kommunikationsdienste anbieten, auch unter die Norm fällt von schweizerischen Provider. Und dann als Anbieter in der Schweiz dann auch verpflichtet müsste werden, einen Sitz oder eine Adresse in der Schweiz zu haben. Und durch das würde dann darunter fallen.
Das ist eine Diskussion, die man auch schon geführt hat, wo es auch schon Urteil gegeben hat im Zusammenhang mit Social-Media-Plattformen. Dort sind ja dann die Entscheidungen um gegen die Strafvollzugsbehörde bislang gefallen. Also konkretes Beispiel, nur wenn Meta eine Tochtergesellschaft in der Schweiz hat, kann man die Tochtergesellschaft nicht verpflichten, Daten von Nutzerinnen und Nutzern bei Meta rauszugeben. Da kommt mir das Thema von der ebenfalls umstrittenen United Nations Convention Against Cybercrime in Sinn. Aber eben, es gibt natürlich auch heute schon die Rechtshilfe in Strafsachen. Also dann, ja, ich nehme an, Sie haben verwandte Behörden im Ausland. Jetzt haben wir den Dienst TÜV bei uns. Gibt es auch einen deutschen Dienst TÜV, einen österreichischen, einen amerikanischen?
Ja, das gibt's genau. Unter ganz verschiedenen Formen, wo nicht so aufgebaut ist wie unser Dienst. Oder nicht ganz so aufgebaut ist wie der Dienst der Schweiz. Der natürlich alle nationalen, wie soll ich sagen, Spezialitäten. Aber ja, da gibt's den Dienst insofern als Homolog gibt's in jedem Land, ja.
Wunderbar. Herr Fieberstein, wenn ich es jetzt noch gespürt habe, Sie könnten sich wahrscheinlich vorstellen, für eine Fortsetzung wieder mal in der Datenschutzplauderei vorbeizuschauen.
Selbstverständlich. Liebend gern. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit informiert wird über das, was wir machen. Nicht, dass die aber genau, dass eben dann Ängste entstehen, die ungerechtfertigt sind, wenn man dann wirklich den Inhalt anschaut und was es wirklich geht. Und nach wie vor, komplett verständliche Ängste. Ich sage Ihnen, ab dem Moment, wo man in der Schweiz nicht die Alarmglocke hätte, wenn es um Überwachung geht, dann wäre irgendetwas nicht mehr gut in diesem Land.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.